Wir können es zumachen, ja. Weil vom Nachbarraum kommt es überhaupt sehr kalt. Ja, meine Lieben, wir haben ja da einiges gemacht, also vor Weihnachten, also als Weihnachtsvortag haben wir uns mit diesen Figuren beschäftigt, also mit dem Hexagramm, mit dem Pentagramm und mit dem Heptagramm. Ein bisschen die Zuordnungen gemacht, als Sonderthema so irgendwie. Was ich heute oder jetzt angehen will oder in welche Richtung es gehen soll, ist erstens einmal uns ganz genau diese Paradiesesimagination anzuschauen, wie die zustande kommt, wie und wo und wann man die erleben kann. Also Steiner schildert einmal das sehr ausführlich, die Paradiesesimagination, die im Grunde dem allen zugrunde liegt, über das wir jetzt schon lange sprechen. Aber die Frage ist, wie und wo erlebt man das? Weil im Prinzip kann man sie immer erleben. Also wenn man das entsprechende Bewusstsein hat. Also im Grunde hängt die Paradiesesimagination zusammen mit einer geistigen Wahrnehmung des physischen Leibes. Oder des Werdens des physischen Leibes, wenn man so will. Während der Ätherleib, das Erleben des Ätherleibs, zusammenhängt mit der Qualsimagination. Also da haben wir zwei Dinge, die zusammengehören, und das sind also Erlebnisse, die man daher im Prinzip wann haben kann, dann, wenn sich Ich und Astralleib vom physischen Leib und Ätherleib trennen und dann sozusagen in die Beobachterposition kommen. Das passiert im Prinzip jede Nacht im Schlaf, nur wird es dann finster in der Regel. Also das ist das Problem. Also das heißt, wir gehen eigentlich im Prinzip jede Nacht durch die Paradiesesimagination durch. Also zumindest unbewusst, also jedenfalls so, dass wir es nicht bewusst mitnehmen können ins Tagesbewusstsein. Wobei, wenn man sagt, man geht unbewusst durch, muss man auch noch zwei Dinge unterscheiden. Man kann also überhaupt schlafend durchgehen, dann wirkt sie zwar in einem auf jeden Fall, und wir brauchen sie auch, also damit mit der physische Leib wieder erfrischt wird. Das hängt dann vor allem mit der Qualsimagination zusammen. Also Qualsimagination ist ein Erlebnis vor allem der Kräfte, die in der Nacht den physischen Leib wieder aufbauen. Also das, was untertags zerstört wird, wird wieder aufgebaut in der Nacht. Also mit dem hängt die Qualsimagination zusammen. Und bei der Paradiesesimagination erlebt man eigentlich vor allem einmal, was für ein trauriger Rest unser physischer Leib ist von dem, was er einstmals war in seiner kosmischen Dimension. Also man erlebt eigentlich sozusagen den ganzen Schrumpfungsprozess mit, der passiert ist, den wir ja schon jetzt ausführlich verfolgt haben, wo wir besprochen haben, eben das Sechstagewerk zunächst, das schildert ja die Erlebnisse in der Seelenwelt, wo die Grundlage eigentlich der irdischen Schöpfung gelegt wird, aber, und die umfasst am Anfang wirklich den ganzen Seelenkosmos, also den ganzen astralischen Makrokosmos, und das ist der wirkliche Makrokosmos. Da geht es ja gar nicht so sehr ums Äußere, sondern die Astralwelt ist die eigentliche kosmische Welt im Grunde. Und die macht ja schon mal einen radikalen Schrumpfungsprozess mit dem Schritt Übergang zum Garten Eden. Also zum, wie es der Dante nennt, zum irdischen Paradies. Während vorher das eben die göttliche, die höhere Welt war. Also das heißt, der Paradiesesbegriff ist eigentlich auch ein bisschen schillernd. Weil beim Dante die Paradiso-Schilderung, da geht es dann eben in die Welt, die weit über dieses irdische Paradies hinausgeht. Also da kommt man praktisch in den Bereich hinein, der geschildert wird in der Schöpfungsgeschichte im Sechstagewerk, also im ersten Kapitel der Genesis. Aber auch dann der Garten Eden im engeren Sinn, also das paradiesische, das irdische Paradies, ist ja noch umfassend gegenüber dem, was jetzt unser physischer Leib geworden ist. Also da kommt dann noch einmal ein ganz radikaler Schöpfungsprozess. Weil wenn man jetzt die kosmischen Dimensionen vergleichen möchte, hängt das irdische Paradies zusammen mit der Mondensphäre. Das haben wir auch schon öfter besprochen. Also da ist eigentlich Erde und Mond noch nicht getrennt. Das heißt, die damalige Erdenwelt schließt die Mondenwelt mit ein und ist so groß wie heute der Bereich eben bis zur Mondbahn etwa hinauf. Also das ist der Bereich, und eine Verdichtung ist zunächst da bis zum Luftelement, während am Ende des Sechstagewerks deutet sich an das Feuerelement irgendwo. Also da ist das Feuerelement da. Das heißt, da kommt auch schon bis ins Elementarische herein, was schon, aber es ist nur Feuer. Mit dem irdischen Paradies beginnt das Luftelement, darum heißt es, Jahwe blies dem Adam den lebendigen Odem ein. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass jetzt in dieses Menschenwesen, das aber noch die gesamte Erdenmondensphäre umfasst, dass in dem jetzt das Luftelement wirksam wird. Noch nicht das wässrige Element, darum heißt es auch, der Herr ließ es noch nicht regnen. Das ist auch drinnen. Also Feuchtigkeit gab es noch nicht. Wenn man es äußerlich liest, denkt man sich, naja gut, aber den Ackerboden gab es schon. Also das Feste gab es schon. Ist ein völliger Blödsinn, weil mit Erde oder Ackererde oder wie immer ist eben diese ganze Sphäre gemeint. Das ist Ha-Adama. Das ist der Ackerboden. Die ganze Erdenmondensphäre.
Und welcher Äther ist damit angesprochen?
Naja, es spielt jetzt eine Rolle der Lichtäther, es spielt eine Rolle der Wärmeäther, noch nicht, tritt deutlich in Erscheinung der Klangäther und schon gar nicht der Lebensäther. Die fangen erst jetzt wirklich an, dann zu wirken. Ich meine, der Lebensäther wird dann, oder beide, Klangäther, Lebensäther, wird repräsentiert durch den Baum des Lebens im Paradies. Also da entsteht jetzt sozusagen, das ist die Stelle im Zentrum des Gartens, wo diese höheren Ätherelemente zu wirken beginnen. Aber die erfassen noch nicht die ganze Sphäre. Und daneben aber auch, also das heißt, wir haben einerseits jetzt mit dem Baum des Lebens die höheren Kräfte, die von oben sozusagen hereinkommen. Wir haben aber auch den Baum der Erkenntnis. Und da kommen Kräfte von unten herauf, die eine Rolle spielen im Baum der Erkenntnis. Also das heißt, man kann diese Bäume durchaus auch lesen als Ausdruck dessen, dass jetzt ab dem Moment die Erdenwelt einerseits nach wie vor noch unter dem Einfluss der regulären Schöpferkräfte steht, aber es beginnen jetzt auch zu wirken die Widersacherkräfte. Daher wird eben mit dem Wort überhaupt Hadaat Tovara, also Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, erstmals das Wort Böse genannt in der Bibel. Und das muss man ganz gewichtig nehmen, dass es heißt, erstmals treten hier die Widersacher in Erscheinung. Das ist ganz wesenhaft zu nehmen. Während sie also bis dahin jetzt während des Sechstagewerks und so nicht eingegriffen haben. Da sind sie praktisch nicht präsent. Also erst jetzt kommt das. Und der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen hat etwas damit auch zu tun, dass die Widersacherkräfte etwas von diesen höheren Kräften, die da herunterkommen, für sich zu gewinnen suchen. Also sozusagen zu rauben suchen und aber in ihre Welt einschließen wollen. Also das heißt, es verliert dann das, was hereinkommt, die Verbindung mit dem Oberen. Und dadurch wird es sozusagen böse oder dadurch hat es eine gewisse Widerstandswirkung. Also das ist die Situation, vor der wir hier stehen. Und der Mensch natürlich gerät jetzt auch also unter die Wirkung dieser Widersacherkräfte und er kann erstens dadurch unterscheiden zwischen Gut und Böse, oder es beginnt diese Unterscheidung, also er kann sich bewusst werden dieser beiden Bereiche, dass es die gibt. Und es hat aber vor allem auch eine dramatische Wirkung eben auf seine, auf seine Körpergestalt, die er zunächst eben noch diese ganze Erden-Mondensphäre umfasst. Also dieser Adam der zweiten Schöpfungsgeschichte ist so groß wie diese Erden-Mondensphäre. Und während er im Sechstagewerk ursprünglich wirklich der Adam Kadmon war, so groß wie der ganze Kosmos. Seelisch genommen allerdings. Also nicht im äußeren Sinn. Aber was heißt das? Das heißt, in dem Adam Kadmon leben die Seelenkräfte des ganzen Kosmos am Anfang. Also namentlich auch das, was die ganzen Tierkreiswesen umspannen, aber eben auch das, was die Seraphim bringen, die noch über die Tierkreiswesen hinausgehen. Also das wirklich mit dem ganzen Rest des Kosmos verbinden, weil die Cherubim, könnte man sagen, die haben mit einer ausgewählten Region des ganzen Kosmos zu tun, die eben einen großen Einfluss auf die Erdentwicklung speziell nimmt. Aber darüber gibt es ja noch mehr und mit dem hängen die Seraphim zusammen. Und das alles, diese ganzen Kräfte, hat der Ur-Adam Kadmon sozusagen in sich. Er ist diese Astralwelt, könnte man sagen.
Und kann man sich vorstellen, dass das in sich sein oder haben und außer sich sein, das ist noch gar nicht so getrennt?
Das ist nicht getrennt, nein. Also in dem Sinn, am Anfang gibt es eigentlich kein Außerhalb im Grunde. Ja. Denn man könnte sagen, die Schöpfung läuft so, dass die Trinität selber, die Gottheit selber, schafft sich einen Seelenraum, in dem sie gestaltend tätig wird. Und jetzt speziell vermittelt im Rahmen des Sechstagewerks, vermittelt durch die Elohim, zwar die besonders tätig werden, die dem ganzen Schaffen eine besondere Qualität geben, aber wir haben ja schon oft besprochen, durch die Geister der Form wirkt eigentlich der Christus. Also der Vaterimpuls bleibt eigentlich ganz im Verborgenen. Der Christus ist der tätig wird. Aber er wird tätig jetzt speziell während der Erdentwicklung durch die Hierarchie der Geister der Form, durch die sieben Elohim. Und zwar ab dem Moment, wo es heißt, und es sprachen die Elohim, es werde Licht. Also wo sie zu sprechen beginnen. Vorher sprechen sie nämlich nicht. Das heißt, am Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Das machen sie im Grunde noch ohne der Christuswirkung. Da passiert in Wahrheit der große Schritt, dass sich die Sonne von dem Erdenmondgebilde trennt. Also von der äußeren Seite könnte man sagen, ist das der Fall. Aber sie bauen sich also damit eine Seelenwelt jedenfalls auf, in der aber die ganzen kosmischen Kräfte drinnen wirken. Und ja, man kann sagen, man blickt in die Seele der Elohim, sagen wir es einmal so, indem man also das Sechstagewerk betrachtet. Und Das reicht aber wirklich in den ganzen Kosmos hinaus. Hat zwar sein Zentrum auf der Erde oder auf der Sonne, besser gesagt, die sich dreht, aber ist mit dem ganzen Kosmos verbunden. Und mit dem ist eigentlich der Adam Kadmon. Diese ganze Seelenwelt, die da entsteht, ist der Adam Kadmon. Niemand anderer. Und das Ganze macht aber jetzt dann einen Gestaltungs- und Verdichtungsprozess durch, der dann letztlich so weit geht, am Ende des Sechstagewerkes, dass sich das Ganze bis zum Wärmeelement sogar verdichtet. Also das heißt Wärmeäther bis zur physischen Wärme sogar. Das heißt, wir haben am Ende des Sechstagewerkes im Grunde einen vergleichbaren Zustand aus Sicht der Elohim, wie wir einen alten Saturn hatten. Mit dem ist es vergleichbar. Trotzdem ist aber schon eine gewisse Trennung von Erdensphäre und Sonnensphäre da. Aber man darf sich die Sonne zu dem Zeitpunkt eben noch nicht vorstellen wie unsere heutige Sonne. Man darf sie sich nicht einmal vorstellen noch wie die alte Sonne. Sondern sie ist in einem Zustand, in einem Vorläuferzustand, wie es auf dem alten Saturn der Fall war. Wo das Ganze zunächst einmal ein Gebilde war, aus dem auch erst gegen Ende begonnen wurde, was auszuscheiden. Und der Prozess wird sozusagen nachvollzogen in der Erdenschöpfung in einer gewissen Weise. Also Ende des Sechstagewerkes, der Adam, der dort jetzt steht, oder steht, kann man gar nicht sagen, der halt jetzt da ist, ist im Grunde nur bis zum Wärmeelement verdichtet. Also das heißt, er lebt jetzt in der Gesamtwärme des Kosmos zunächst einmal. So müsste man das auffassen. Also das, was den Kosmos heute auch noch als Wärme durchzieht, ist sozusagen der letzte Rest davon. Also, weiß ich nicht, heute, wenn die Physik davon spricht, von der Restwärme des Urknalls, dann steckt da in Wahrheit die Restwärme vom Adam Kadmon dahinter. Das steckt drinnen. Und jetzt aber werden sozusagen diese ganzen kosmischen Hüllen im Grunde abgestreift, mit dem Übergang zur Paradieseserzählung. Und jetzt konzentriert sich das mit einem ziemlich großen Sprung nur mehr auf die Erdenmondensphäre. Alles andere bleibt außerhalb. Und der Adam, von dem jetzt die Rede ist, der hat nur mehr Erdenmondensphäre. Der umspannt nur mehr diesen Bereich. Und jetzt verdichtet sich's bis zum Luftelement. Das kommt jetzt dazu. Und nach oben kommt der Lichtäther dazu. Jetzt. Jetzt, in Wahrheit jetzt. Was auch äußerlich, wenn man es äußerlich verfolgen würde, bedeutet, dass jetzt erst die Sonne, unsere Sonne, zu leuchten beginnt. Also das heißt, Trennung, die Elohim trennten die Sonne und die Erde, also die Himmel und die Erde voneinander, da trennt sich zwar die Sonne ab, aber sie leuchtet noch gar nicht. Sie ist zwar in einem sehr dünnen Zustand, das heißt in einem feineren Wärmezustand als die Erden-Mondenwelt zum damaligen Zeitpunkt, die sich trennt, aber leuchten tut es noch nicht. Und erst jetzt mit dem Luftelement, das betrifft also vor allem natürlich die Erden-Mondensphäre bis zu einem gewissen Grad, zumindest die Sonnenatmosphäre vermutlich auch, sage ich jetzt einmal. Das ist, ich meine, Steiner spricht ja sehr oft davon, dass man sich dort, dass sie die Physiker sehr täuschen würden, wenn sie glauben, also man kommt an einen glühenden Feuerball dorthin. Aber sie dürfte auf jeden Fall von einer, wie soll ich sagen, Atmosphäre umgeben sein. Diese Sonne. Im Kern ist sie sicher kein physischer Gegenstand sozusagen. Dort spielen sie nämlich Prozesse ab, auf die unsere physischen Vorstellungen in Wahrheit überhaupt nicht passen. Also das können durchaus die physikalischen Prozesse, die dort ablaufen, durchaus richtig beschrieben sein, mathematisch von den Physikern, nur die Vorstellung passt oft nicht. Also wenn man sich vorstellt, das ist ein heißes Gas, einfach durch und durch so eine Sonne, ist das wahrscheinlich falsch. Weil, und auch wenn man sagt, das ist Plasma, nennen das dann die Physiker, auch das ist noch relativ weit entfernt von dem, was es wirklich wahrscheinlich ist.
Man kann nur sagen, es war beseelt. Das
ja, und ist das auch weiterhin, weil die Sonne ist Sitz der Elohim, also das sind hohe geistige Wesenheiten. Also das heißt, es sind geistige Wesenheiten, die auch beseelt natürlich sind. Also das heißt, in der Sonne sind gewaltige Seelenkräfte drinnen.
Schon damals.
Ja, absolut. Absolut. Ich meine, das ist das, wo später dann die Lehre des Zarathustra oder so vom Aura Mastero spricht, von der mächtigen Aura, wenn man es übersetzt, heißt Aura Mastero nichts anderes als mächtige Aura, die Sonnenaura, und die Aura ist was Seelisches. Also das heißt, im Grunde ist Aura Mastero, ist also die Seele der Sonne. Nicht der Geist der Sonne eigentlich, sondern die Seele der Sonne. Dahinter mag schon der Geist stehen natürlich, aber was sichtbar wird fürs hellsichtige Erleben, ist das Seelische.
Und kann man sagen, dass da drin schon der Christus wirksam ist?
Ja.
Weil er ist ja rein.
Da ist er drinnen, weil er wirkt durch die Gemeinschaft der Elohim von Anfang an, er ist es letztlich auch, der den Prozess in Gang bringt, dass sie zu leuchten beginnt dann, weil damit fängt sie an. Und die Elohim sprachen, es werde Licht. Und wenn sie sprechen, das Wort, das göttliche Wort ist der Christus. Das heißt, in dem Moment wirkt das Wort durch die Elohim. Und der schafft das Licht, in dem Moment leuchtet die Sonne auf.
Und wenn er später sagt, ich bin das Licht der Welt, dann sagt er das eigentlich für die Jünger in der Erinnerung an das, was
genau, er genau, getan. Genau, genau, das hängt damit zusammen. Richtig.
Passt jetzt vielleicht noch eine Frage zur Physik auch noch rein?
Ja.
Weil,
ja, dazu.
Es wird ja gesagt, also erstens zum Beispiel, dass eben die Elemente vom Wasserstoff ausgehen, dann immer zu schweren Elementen eben fusioniert wird, ne, grundsätzlich.
Ja.
Und es gibt halt, also Beobachtung von verschiedenen Stadien, von verschiedenen Sonnen, verschiedenen Entfernungen,
genau,
in der Galaxie und darüber hinaus natürlich auch. Und jetzt wird die Frage, reimt man sich da deiner Meinung nach eher was zusammen oder wie hängt das zusammen?
Naja, nein, es ist Ausdruck dessen, dass sowohl geisteswissenschaftlich gesehen als auch physikalisch gesehen unserem Sonnensystem, so wie wir es jetzt kennen, andere Sonnensysteme vorangegangen sind, dass es andere gibt und dass das auch einen Einfluss hat natürlich auf die Entwicklung des Stofflichen letztlich. Also, weil unsere Sonne zum Beispiel physikalisch betrachtet, ist im Moment nur im Wasserstoff brennen. Das heißt, sie kann aus Wasserstoff das nächst schwerere Element erzeugen, das Helium. Mit einem kleinen Ding geht sogar bis zum Kohlenstoff interessanterweise hinauf, allerdings nur temporär, der wieder zurückverwandelt wird dann zu Helium. Und die schwereren Elemente, physikalisch gesehen, entstehen nur in viel, viel größeren Sonnen als unsere es sind. Also das sind, die haben eine Dimension, die die Größe unseres Sonnensystems hat. Und wenn die ihre Entwicklung vollendet haben. Oder sagen wir so, im Prozess ihrer Entwicklung. Bei den Großen, sind wir ganz im Physikalischen kurz einmal drin. Also es ist so, der Wasserstoff entsteht ganz am Anfang eigentlich noch nicht in einer Sonne, sondern in einem großen kosmischen Prozess. Also da beginnt sich's erstmals bis zu einem stofflichen zu verdichten, wobei dieses Stoffliche zu dem Zeitpunkt, man darf sich das nicht wie ein äußeres Gas vorstellen. Das Ganze hat eine unheimliche Hitze, unglaubliche Temperaturen, bei denen es eigentlich nicht als äußerer Stoff fassbar ist. Also der äußere Stoff entsteht eigentlich erst durch Abkühlung daraus oder wird fassbar daraus. Also das heißt, das hängt irgendwo auch mit dieser ganzen alten Saturnwelt letztlich zusammen. Also das ist die Welt, aus der letztlich der Wasserstoff auch kommt. Ja. Aus diesem Wärmeprozess und der durch Abkühlung dann irgendwann einmal sozusagen stofflich wird oder stofflich erscheint für uns.
Und eigentlich heißt es eher Wärmestoff, gell?
Heißt, ja, genau.
Was Wasserstoff heißt Wärmestoff?
Ja,
das ist der Wärmeträger. Das ist der Wärmeträger schlechthin auch.
Ist das ein physikalischer Ausdruck jetzt oder bei von Steiner?
Steiner,
ja.
Aber die Atombombe, die Wasserstoffbombe?
Da,
ist es
drinnen. Also da eben dieser Prozess jetzt, lustigerweise, wo das zum noch mehr Stofflichen verdichtet wird. Also Wasserstoff ist sozusagen die feinste stoffliche Erscheinung, die es geben kann. Das ist das Dünnste. Der wird in den Sternen, praktisch in allen Sternen, weiter verdichtet. Nämlich in Form, physikalisch gesehen, der Kernfusion zu Helium. Das ist auch noch ein Gas, ist aber viermal so schwer als der Wasserstoff. Das heißt, die werden jetzt, Wasserstoff wird komprimiert, könnte man sagen. Und den Raum, den das vorher eingenommen hat, der wird also auf ein Viertel der Größe zusammengeschrumpft dabei, könnte man bildlich sagen. Und das heißt, man könnte sagen, das ist stofflich gesehen, ist das ein Erkaltungsprozess, aber was passiert mit der ganzen Wärme, die drinnen ist? Die wird freigesetzt, die in dem sozusagen ursprünglichen lebt. Und die wird freigesetzt und das ist die Hitze, die Wärme, die von den Sternen ausstrahlt. Und es kommt dann dazu halt der Lichtäther auch, also es geht ins Lichtelement über, aber das ist die Energie, die in den Kosmos dann ausgestrahlt wird.
Nicht messbar.
Naja, oh ja, schon. In Form des Lichtes, das von den Sternen zu uns kommt, durchaus auch messbar.
Also, als Lichtqualität.
Als Lichtqualität,
aber
ja.
Nicht als Wärmequalität, oder?
Naja, nur sehr indirekt. Oh ja, in gewisser Weise schon. Indem, wie soll ich sagen, das Licht eine gewisse Charakteristik hat, die man dann mit der Spektralanalyse und so weiter sich anschauen kann. Aber die Färbung der Sterne hängt zusammen, also das heißt, die Farbe des Lichtes hängt zusammen mit der Temperatur, also mit der Hitze irgendwo. Und das macht durchaus einen Sinn. Wie soll ich sagen, der reine Lichtäther, wenn ich im reinen Lichtäther bin, bin ich nämlich jenseits der Farben in Wahrheit. Also das reine Licht an sich wäre völlig unsichtbar. Da wäre ich ganz im Geistigen. Aber es bekommt jetzt sozusagen eine Abschattung und da bekommt es aber einen gewissen Wärmegrad auch mit. Und die Wärme ist was Niedereres als das Licht. Also es ist sozusagen das Sonnenlicht, das zu uns kommt, ist mit einer gewissen Wärme beladen. Und das gibt ihm, ich will nicht sagen, eine gewisse Schwere, aber eine gewisse Verdichtung zumindest. Und da liegt schon das luziferische Element in Wahrheit drin. Also da sind die Widersacher schon mitbeteiligt. Ja. Und das ist einmal der Prozess, der sich praktisch in allen Sternen abspielt. Also das heißt, dass das Licht und in eingeschränkter Form die Wärme, die für uns aber nur durch die Farbqualität messbar ist, bei Schwitzen werden wir nicht durch Sternenlicht, aber trotzdem kommt eine Wärmequalität mit dem Sternenlicht.
Bitte? Auch eine Farbqualität.
Auch eine Farbqualität, genau. Wobei die Farbqualität Ausdruck der Wärmequalität ist. Das hängt gesetzmäßig zusammen. Das sind zwei Seiten desselben. Also man kann sagen, die roten Sterne zum Beispiel haben eine geringere Wärme, interessanterweise. Die blauen, wo man sagt, das ist die kalte Farbe, das sind gerade die heißen Sterne.
Also mehr noch erinnert an den Saturn.
Ja, genau. Mhm. Genau. Genau, ganz genau. So, also das heißt, die meisten Sterne leben also einmal davon, dass dieser Wasserstoff zum Helium verdichtet wird und dass die, modern sagt man Energie oder sagen wir halt die Wärme, die alte Saturnwärme, die dabei freigesetzt wird, die wird also sozusagen herausgepresst, indem das verdichtet wird, wird diese Wärme herausgepresst und die wird in Form von Wärme und Licht dann in den Kosmos gesendet. Also von dem leben die meisten Sterne. Nur was ist, wenn der ganze Wasserstoff in dem Stern verbraucht ist, das heißt zu Helium verdichtet ist? Dann passiert einmal ein großer Schluck auf, weil der Stern seine, wie soll ich sagen, seine Größendimension, ist ja riesig, so ein Stern in Wahrheit. Also der Bereich, wo das leuchtet und wo diese Hitze entsteht, ist viel, viel größer als unsere Erde, größer als die größten Planeten unseres Systems. Ist also was Riesiges. Und diese Größe ist bestimmt durch das Gleichgewicht einerseits der Wärme und des Lichtes, die da freigesetzt werden, die in den Kosmos strömen, und der Schwere, die dadurch entsteht, dass das Stoffliche verdichtet wird. Weil dadurch kommt die Schwerewirkung herein. Also die Schwere zieht ins Zentrum, die Hitze, die Energie drängt nach außen und da stellt sich also ein gewisses Gleichgewicht der Kräfte ein, das bestimmt die Größe des Sternes letztlich. In dem Moment, wo jetzt dieser Prozess der Verdichtung vom Wasserstoff zum Helium aufhört, weil eben alles bereits zum Helium verdichtet ist, was passiert dann? Dann entsteht keine Wärme mehr, wird keine mehr freigesetzt. Obwohl verborgen noch eine drinnen steckt, aber sie wird nicht freigesetzt. Was passiert? Die Schwerewirkung gewinnt die Überhand, weil die Kräfte, die nach außen strömen lassen, plötzlich weg sind. Das heißt, der Stern fängt an zusammenzustürzen. Es ist ein dramatischer Prozess, wenn so ein riesiges Ding also anfängt, sich immer mehr zusammenzuziehen durch die Schwere. Wenn sich was zusammenzieht, wird es aber wieder heißer. Ihr kennt das von einer Luftpumpe, wenn man Fahrradpumpe oder so, wenn man etwas verdichtet, wird es wärmer. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal aufgepumpt habt, so merkt man, wie das warm wird. Also durch die Verdichtung wird es immer wärmer. Und durch diese Wärme, die reicht irgendwann dazu aus, dass jetzt dieses Helium, das da ist, anfängt zu reagieren. Und Helium beginnt sich weiter zu verdichten. Also durch diesen ganzen Prozess des Zusammendrückens sozusagen und der Wärme, die dabei entsteht, beginnt sich das Ganze weiter zu verdichten, zu höheren chemischen Elementen, also übers Helium hinaus. Und das geht jetzt so etappenweise, irgendwann bleibt der Prozess wieder stehen, dann stürzt es wieder zusammen und wenn der Stern nur groß genug ist und genug sozusagen Kraft vorhanden ist bei dem Zusammenstürzen, kommt immer wieder so ein Prozess in Gang, bei dem die höheren chemischen Elemente bis zum Eisen hinauf entstehen. Bis dahin ist es, dort ist es aus, weil dann ist erschöpft im Prinzip, dann ist diese ursprüngliche Saturnwärme erschöpft. Bis dahin liegt noch immer was drin, die locker machen kann. Jetzt ist sie erschöpft. Also daher tut das Eisen eigentlich nichts mehr. Es gibt aber noch größere chemische Elemente. Da muss jetzt wieder von außen Energie kommen, Wärme kommen, um die noch weiter hinaufzuheben und das noch mehr zu verdichten. Und das entsteht, wenn so ein großer Stern dann endgültig zusammenstürzt, weil er kann jetzt nichts anderes mehr tun zunächst einmal, wenn es bis zum Eisen gegangen ist, stürzt er zusammen und nichts hält ihn mehr auf. Aber es entsteht eine ungeheure Hitze durch die Verdichtung. Und die führt dazu, dass zum Schluss das ganze Ding, könnte man sagen, explodiert. So groß ist die Hitze. Und das ist das, was man dann am Himmel manchmal beobachten kann, sehr selten, alle paar Jahrhunderte einmal größer, was eine sogenannte Supernova bildet. Nova heißt neu, man hat das deswegen so genannt, weil die Astronomen, da ist plötzlich ein neuer Stern am Himmel, den hat es gestern noch nicht gegeben, wo kommt der her? Und es ist wirklich so, dass eine Supernova innerhalb von Stunden am Himmel sichtbar wird. Weil das im Grunde eine gewaltige Explosion ist. Also. Und im Prozess dieser Explosion kann sogar das Eisen noch weiter verdichtet werden und da wird viel von der Energie hineingesteckt in die höheren Elemente. Und allerdings haben die meisten dann davon die Eigenschaft, dass die gar nicht so stabil sind. Die neigen die meisten dann wieder zum Zerfallen, vor allem die schwerer als Blei sind. Das sind dann die radioaktiven Elemente. Also da kommt man sozusagen über die Schwelle des Gesunden hinaus schon irgendwo. Also eigentlich wäre bei Eisen die Schwelle, dann geht es halt noch so ein bisschen halbwegs dahin, aber beim Blei hört es dann wirklich auf und alles, was drüber ist, zerfällt von selber wieder. Das ist also sozusagen nur mit Gewalt zusammen verdichtet, aber das wehrt sich dagegen.
Und müsste es wirklich Sterne geben, die nur aus Eisen sind und durch den Kosmos, durch den Weltraum sausen?
Naja, im Prinzip kann es das geben, also das ist also theoretisch zumindest. Ich meine, die Geschichte ist natürlich noch viel komplizierter, weil sowas sich nur bildet, überhaupt bis zum Eisen hinauf, bei sehr, sehr großen Sternen. Und wenn die zusammenstürzen, kommt es eben entweder zu dieser Supernova-Explosion, dann wird es zwar in alle...
Viele Teile.
Ja, das wird wirklich pulverisiert. Und in der, wie soll ich sagen, Schockwelle der Explosion, da werden die höheren Elemente gebildet. Also das heißt, im Auseinanderfliegen werden die gebildet und die werden daher entsprechend im Kosmos versteuert.
Die können aber dann weiter zeitlang existieren.
Tun sie auch. Weil das wird das alles da haben, dass wir eben auch Eisen haben, da zumindest dürfte Eisen darunter sein, haben wir zu verdanken diesen Sternen. Das stammt also gar nicht aus unserem Planetensystem direkt.
Da bin ich
voll
viel dankbar.
Auch dieses hat was damit zu tun. Und ich meine, es gibt nur eines noch, was passieren kann, bei Sternen, die zwar sehr groß sind, aber nicht groß genug, dass im letzten Zusammenstürzen diese Supernova-Explosion passiert. Da müssen sie nämlich wirklich gewaltig groß sein, dass die Wärme, die Hitze, die beim Komprimieren entsteht, die muss groß genug sein, dass das zerreißt und dass die ankämpfen kann dann zum Schluss gegen die Schwerkraft. Bei vielen Sternen ist das nicht der Fall. Die können nur zusammenstürzen und dann kommt es zu einer dramatischen Veränderung der ganzen Stofflichkeit, die da drinnen ist. Dann wird nämlich das, was wir heute Atome nennen, das sind eigentlich keine Dinge, aber bis zu einem gewissen Grad kann man davon sprechen, dass also das Stoffliche einen gewissen inneren Aufbau hat, den man mathematisch beschreiben kann und das man von mir als Atom nennen kann. Sagen wir es einmal so.
Der Steiner verwendet manchmal den Begriff Entitäten.
Ja, ja.
Kann man das so?
Kann man bis zu einem gewissen Grad sagen. Also, wobei diese, der Begriff Atom für die kleinsten Teile der Materie sowieso irreführend ist, weil sie eben nicht unteilbar sind, sondern sie haben eine innere Struktur noch. Und diese innere Struktur ist im Grunde ein kleines Abbild des ganzen Kosmos bis zu einem gewissen Grad, der ganzen kosmischen Kräfte. Aber jetzt, wenn das so stark komprimiert wird, stürzt dieser Mikrokosmos auch noch in sich zusammen. Also um ein gewaltiges, also um einen Faktor von der Größenordnung 10.000 schrumpft es zusammen. Und dann entstehen die sogenannten Neutronensterne. Das ist eine Materieform, die wir natürlich auf der Erde nicht kennen, die eben 10.000 Mal dichter ist als alles, was wir auf der Erde kennen, das auch keine normale Stofflichkeit mehr ist. Das ist also auf dem Weg total ins Untersinnliche hineinzufallen. Und das kann dann sogar noch weitergehen. Dieser Neutronenstern kann so starke Schwerekräfte entwickeln, wenn diese Sonne, die zusammengestürzt ist, groß genug war, dass nichts mehr entkommen kann diesem Stern. Das heißt, das ist etwas, dem nichts mehr entkommen kann, weil es so starke Anziehungskraft hat. Und also Schwerekräfte sind die eigentlich die tiefsten untersinnlichen Kräfte. Das sind also die Kräfte, die von da unten kommen. Also sowohl die Kernkräfte, wenn man es physikalisch betrachtet, als die Schwerekräfte, die hängen mit dem Untersten, mit diesen stärkst untersinnlichen Kräften zusammen. Und das kann so weit gehen, dass dieser Stern nicht einmal mehr Licht von sich weglässt. Und dann entsteht ein schwarzes, sogenanntes schwarzes Loch. Das nennen die Physiker schwarzes Loch, weil eben kein Licht mehr entkommen kann von dort. Weil alles, was entkommen will einem Stern, muss eine gewisse Mindestgeschwindigkeit haben. Und wenn diese Mindestgeschwindigkeit so groß wie die Lichtgeschwindigkeit wird, kann nicht einmal das Licht weg. Und das sind dann die schwarzen Löcher. Also das ist sozusagen der Fall dann in die absolute Widersacherregion hinein. Man könnte sagen, da geht es so in das hinein, was man auch achte Sphäre nennen könnte. Das ist was eigentlich aus dem Kosmos herausfällt. Keine Beziehung mehr zum östlichen Kosmos hat im Grunde. Also das heißt, das ist etwas, was sich total isoliert.
Trotzdem ist es so
der Zentrum unserer
Galaxie
anscheinend. Mhm. Also nimmt man an, ja.
Der Erdkern.
Der Kern.
Also ich meine,
hat es auch Überlegungen gegeben, ob zum Beispiel im Zentrum der Erde ein mini-schwarzes Loch ist. Das gibt alle möglichen Überlegungen.
Also kann es sein, dass halt diese Kräfte, die so am Auseinanderstreben sind, eher die höheren Kräfte sind und die
Gravitationskräfte
sozusagen die...
Ja, genau. Ich meine, das sind, wenn ich es jetzt von der seelischen Seite betrachte, sind nämlich gerade diese Gravitationskräfte oder auch die Kernkräfte, da ist auf jeden Fall eine gewisse Verwandtschaft da, mit der sich die Physiker noch herumraufen, weil bis jetzt haben sie es noch nicht geschafft, sozusagen eine einheitliche Theorie zu machen, die die Kernkräfte und die Schwerkraft gemeinsam berücksichtigen kann. Das sind nur zwei komplett getrennte Theorien, die es noch nicht auf die Reihe gekriegt haben. Und das ist also in der gegenwärtigen Physik die große Suche, also da die zusammenzubringen. Aber die hängen auf jeden Fall so mit diesen stärksten Widersacherkräften zusammen. Das sind im Grund Kräfte des höchst gesteigerten Egoismus, könnte man sagen. Kräfte, die sich vom Rest des Kosmos abschließen wollen. Und aber alles aus dem Kosmos rauben wollen und da hineinziehen wollen. Also dafür von mir aus ist das schwarze Loch ein äußeres Bild. Aber dahinter steckt diese Seelenqualität.
Die Undurchdringlichkeit oder Undurchdringbarkeit, ja, ist mir jetzt eingefallen dazu.
Mhm. Ja, ja, genau. Ja, die hängt also auch mit dem zusammen, ist sehr interessant, also wenn man diese schwarzen Löcher, sagen wir nochmal bei der Physik, was ich euch jetzt erzählt habe, ist der eine Teil davon. Jetzt ist aber jemand drauf gekommen, nämlich, das ist wahrscheinlich eh ziemlich bekannt, der Stephen Hawking, also einer der bekanntesten Physiker unserer Zeit. Das ist der, der völlig gelähmt im Rollstuhl sitzt, also der nicht einmal sprechen kann, nichts. Also
der so wach ist, gell?
Ja, ja, und der, ich meine, wie er, weiß ich nicht, 25 hat er was vor uns gesagt, nicht, ein paar Jahre kann er vielleicht noch leben und er lebt immer neuer. Er hat, glaube ich, heuer oder vergangenes Jahr seinen 75. gefeiert. Das ist unglaublich. Ist natürlich ein Mensch, der jetzt ganz in seinem Intellekt lebt irgendwo, weil in was anderem kann er im Grunde gar nicht leben. Aber der ist natürlich ziemlich brillant und der hat herausgefunden, ja, aber die schwarzen Löcher sind trotzdem nicht ganz so schwarz, wie man glaubt. Die schlucken zwar alles, aber an der Grenzzone entsteht so eine gewisse Trennung, sie schlucken einen Teil und einen Teil schleudern sie zurück. Und das heißt, sie senden eigentlich doch etwas aus. Also weil und das ist aber die typische Haltung des Egoismus, könnte man jetzt auf der anderen Seite sagen, die ist, ich will was für mich, aber die
schiebe ich weg.
Die schiebe ich weg. Also ich will niemand anderen Teil haben lassen dran sozusagen. Es ist immer diese Doppelgeste, ich nehme und halte alle anderen weg. Also das sind diese zutiefst untersinnlichen Kräfte, die eine Rolle spielen und die spielen halt einfach in der ganzen Gestaltung des Kosmos eine Rolle. Die haben wir drinnen, eben auch in der Gestalt der einzelnen Sonnen, der Sterne drinnen, da spielen beide Kräfte eine gewisse Rolle. Und die Physiker halt beschäftigen sich natürlich mehr mit den untersinnlichen Kräften. Auf die stoßen sie. Also das.
Wieso sagst du jetzt natürlich?
Naja, sie sind ganz stark diese Richtung gegangen, also weil sie begonnen haben, das Materielle zu erforschen. Und in dem Moment, wo ich ins Materielle hineinkomme, begegne ich den untersinnlichen Kräften. Also das heißt, was ist die Aufgabe des Materialismus eigentlich, in Wahrheit diese Kräfte kennenzulernen? Also das heißt, damit aber auch kennenzulernen, das haben wir eh vorher besprochen, vor dem Vortrag noch, das sind aber auch die Kräfte, die uns die Freiheit ermöglichen oder die mit dazu notwendig sind. Und die gründlich kennenzulernen ist also kein Fehler, nur man muss also dann eine entsprechende geistige Entwicklung eigentlich auch haben, um diesen Kräften widerstehen zu können. Und das auszuhalten. Erstens einmal das Erlebnis dieser Kräfte auszuhalten, weil das ist einfach dramatisch. Und dann natürlich auch nicht nur auszuhalten, sondern ihnen auch widerstehen zu können und das ins Gleichgewicht zu bringen. Weil die Kräfte haben eben die Aufgabe, uns da runterzuziehen. Das ist ihre Aufgabe einfach. Und wir müssen also schauen, dass wir das Gleichgewicht halten. Das liegt an uns. Und böse wird es eben erst dann, wenn das aus dem Gleichgewicht kommt. Für sich sind sie nicht böse. Sie sind also die notwendigen Kräfte, um unsere Freiheit zu ermöglichen. Und das ist im Grunde lange, lange vorbereitet worden. Weil es fängt schon leise an am alten Saturn, nur tangiert es da die fortschreitende Entwicklung noch nicht. Aber schon da bleiben Wesenheiten zurück oder werden abkommandiert, wie Steiner oft sagt. Das heißt, es liegt im Gesamtschöpfungsplan unserer 7 planetarischen Entwicklungszyklen, dass das passiert. Dass also nicht eine Schöpfung passiert, die sozusagen nur von der Quelle von oben diktiert wird. Sondern von Anfang an baut sich die Schöpfungsquelle selber eine Gegnerschaft auf, könnte man sagen, eine Kraft, die entgegenwirkt und die immer unabhängiger wird. Und der Gipfelpunkt sind dann eigentlich wir. Weil wir sind dann noch unabhängiger als die ganzen Widersacher. Weil die sind eben, wie gesagt, wie Steiner sagt, abkommandiert bis zu einem gewissen Grad. Bei den Luziferischen, die am alten Mond dann sich abkoppeln, ist schon so eine gewisse Übergangsstufe. Also die entwickeln schon so eine gewisse Freiheit. Da fängt es schon irgendwo an. Aber das Wesen, das wirklich ganz aus eigenem sich dahin oder dorthin wenden kann, das sind potenziell wir. Wir sind noch nicht fertig auf dem Weg. Aber das heißt, der Mensch ist natürlich auch das gefährlichste Wesen, wenn er zum Widersacher wird. Und da er die Freiheit hat, hat er letztlich die Möglichkeit. Und aus der Gruppe der Menschen rekrutiert sich die nächste Riege der Widersacher. Das muss uns klar sein. Und auf dem alten Mond sind die Engelwesenheiten oder ein Teil zurückgeblieben und zu luziferischen Wesen geworden. Während der Erdentwicklung bleibt ein Teil der Menschenwesen. Zurück, vielleicht ist das sogar der falsche Ausdruck, gehen einen anderen Weg, sagen wir so. Also gehen einen Weg der Loslösung aus dem Gesamtkosmos, gehen einen Weg, wo sie sozusagen einen Eigenkosmos schaffen wollen, weil um das geht es letztlich. Also sie wollen einen Eigenkosmos schaffen, der mit dem allen nichts mehr zu tun hat. Wir haben alle Widersacher bis jetzt jedenfalls das Problem, dass ihnen aber dann die schöpferische Quelle fehlt.
Das wollen ja wir eigentlich auch schon, ne? Einen Eigenkosmos schaffen.
Ja.
Wenn man sich das jetzt anschaut, wie alles mehr und mehr in die EDV abdriftet und in die aktuelle Realität.
Wir fangen.
Das ist ja jetzt schon.
Ja, richtig. Richtig. Das
du sagst mal, was soll es ein Böse nennen, sondern irgendwie anders. Was führt uns also dazu, es sozusagen schlecht zu finden? Weil schlecht finden soll man es ja nicht.
Nein, also die Kräfte als solche nicht, vor allem wenn man sieht, dass sie auch, also abgesehen davon, dass sie uns die Freiheit geben, also sehr positive und notwendige Kräfte bringen. Also zum Beispiel gerade die aus der untersten Riege, also wo die Asuras dazugehört, die stärksten Widersacherkräfte, die bauen in der Nacht uns wieder auf. Also gerade das Physische, das zerstört wird durch unsere Bewusstseinstätigkeit und der Tag wird von den Nachtgeistern, von den Leidern aufgebaut. Das sind die Asuras. Das sind die ärgsten Widersacher auf der anderen Seite. Sie sind es dann, wenn diese Kräfte an der falschen Stelle eingesetzt werden. Das ist das Problem. Das ist das Problem, wenn wir diese Kräfte sozusagen als heutiger Mensch ins Tagesbewusstsein irgendwo mitnehmen und wir ein bisschen was davon einsetzen können, dann wird es gefährlich. Dann wird es sehr gefährlich.
Aber was wäre dann das Schlimme, wenn ich jetzt dann ein Schild vor der Türe stelle, bin jetzt in der 8. Sphäre und es ist eh nicht böse. Es ist nur ein Extrem, aber man muss jetzt sagen, dann sind ja sozusagen ist ja die helle Seite der Macht, könnte man sagen, auch ein Extrem.
Naja.
Ich meine, das ist der Ursprungszustand vielleicht, aber da wo sich was abdrehen sozusagen, gibt es den Ursprung und das ist die Gegenteil genauso, ne?
Das ist richtig. Die Welt so wie sie ist. Das Problem ist jetzt einmal, der große Unterschied zwischen den zwei Weltbereichen ist der, dass der zunächst einmal also keinen Zugang zur Schöpfungsquelle überhaupt hat und aus sich heraus nicht schöpferisch sein kann. Das ist das Problem. Und
sind aber doch die Oberen eigentlich auch nicht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Aber die haben den Zugang eben
zu dem Chef.
Sie machen, was der Chef sagt. Ja. Genau. Nur die, wie der Ariman oder die Asuras von mir als der Chef sind, die können anschaffen, aber sie sind nicht wirklich schöpferisch.
Aber sie sind auch nicht frei.
Also Sie sind erstens nicht frei und sie können also im Grunde nur mit dem vorhandenen Vorrat, den sie sich geraubt haben, aus dem vergangenen Prozess, mit dem können sie irgendwas tun. Aber darüber hinaus nicht. Darum lauert sie auf den Menschen, weil der hat den Zugang.
Dieser Unteren,
ja.
Der Thomas, deine Bemerkung bringt mich jetzt auf Folgendes. Dieser unteren Hierarchien, die setzen sich eigentlich in so einer Gebärde ab.
Ja, genau.
Und daraus können sie überhaupt nicht mehr weg.
Da können sie nicht heraus, ja.
Wohingegen die anderen, die machen eigentlich eine andere Gebärde. Die sagen zwar, die tun zwar, was der Chef sagt, aber die machen das in einer solchen Geste.
Ja, ja. Klar, und darum gibt es jetzt zunächst einmal ja diese Reihenfolge, weil sie sein Verschenken aus der Quelle, ja. Den nächsten nehmen es auf, tragen schon etwas dazu bei. Und verschenken es weiter. Und ja. So geht es Stufe für Stufe. Also es ist da der Prozess des Verschenkens, da ist der Prozess des Raubens im Grunde.
Also würdest du sagen, dass dem Bösen sozusagen, wenn man es einmal so nennt,
ja.
Gar nicht das Recht auf den Ursprung zusteht? Ist das so? Oder existiert es immer gleichermaßen? Gleichberechtigt?
Naja, nein, gedacht sind sie eben, ist es also eine temporäre Rolle, um die Freiheit des Menschen letztlich zu ermöglichen oder überhaupt einen Kosmos zu ermöglichen, in dem es freie Wesen geben kann, wo im Einzelwesen unmittelbar die Quelle aufleuchtet.
Was die oben verschenken, muss ja auch irgendwer empfangen. Und das tun ja die auch, aber sie kalten es halt alles.
Sie kalten es halt, das ist der... Genau, das ist
der Mensch dazwischen sollte zwar empfangen,
aber wieder geben. Und das tun sie nicht. Mhm. Und das tun sie nicht, das ist das Problem. Und der Wunsch dieser Wesen ist aber, den Menschen hereinzuziehen, weil der den Zugang zur Schöpfungsquelle hätte. Also das heißt, er könnte theoretisch diese Welt in sich bereichern und trotzdem den Rest zurückstoßen, das ist die Perspektive. Oder eben die andere Perspektive ist, dass der Mensch da zwar hineingeht, aber das durchlichtet und jetzt alles dann letztlich das wieder zu einer Welt zusammen wächst, das heißt, aber durch das Licht, das jetzt aus dem Zentrum da kommt, jedes einzelnen Menschen und nicht eben nur von dort oben. Also das heißt, es entsteht, wie soll ich sagen, eine Schöpfung, die jetzt mehr von der Peripherie her geschaffen wird, von vielen, vielen Einzelzentren.
Ich interpretiere das jetzt richtig, also die obere Seite ist sozusagen da, ja,
ja.
Existiert aber nur wegen der oberen, aber nicht umgekehrt.
Genau.
Also man kann wirklich sagen, dass es gar gleichberechtigt
ist. Nein, richtig, es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied da. Nur wenn ich sage, man kann sie nicht grundsätzlich als böse bezeichnen, ist, weil sie sind da, weil sie eine Aufgabe in dem Ganzen haben.
Und ambivalent sind sie eigentlich nur in der Mitte der Menschen, ne? Genau. Dort sind sie, genau. Treten sie auch als gleichwertig, aber in Wirklichkeit aus, genau. aus dem das Ganze sozusagen sind sie nicht gleichwertig.
Im Gesamten gesehen nicht, richtig.
Und dann kann oben so quasi die Gründer und die anderen mit nachahmen können.
Genau.
Und der Mensch ist die Mitte.
Wir sind die Mitte, ja. Wir sollten beides verbinden, wir sollten das Gleichgewicht schaffen.
Aber können wir die Schöpfung sozusagen wirklich bis nach oben hin also gefährden? Weil wenn jetzt
man kann sich ja nicht jetzt, ja, diese ganzen geistigen Wesenheiten kann man nicht auslöschen oder so, das sicher nicht. Aber was passieren kann, ist, dass sozusagen der ganze Schöpfungszyklus, und zwar wirklich über die ganzen 7 planetarischen Entwicklungszustände, dass der scheitert. Das heißt, das gehen deswegen die Wesenheiten nicht unter, aber sie entwickeln sich nicht weiter, weil sie entwickeln sich ja weiter dadurch, dass die ganze Schöpfung sich entwickelt. Und wenn die scheitert, dann sind die alle auch gescheitert.
Da geht es ja noch nicht gut.
Dann geht es ihnen nicht gut, sagen wir es einmal so, ja.
Ui.
ich meine, das ist aber schon ein gewaltiges Ding, weil durch 7 planetarische Entwicklungszyklen, also das ist ein Riesending.
Ein großes Projekt.
Das ist ein ziemlich großes Projekt, ja. Also wenn das aber sozusagen in den Sand gesetzt wird, das ist schon ziemlich bitter.
Ich glaube, Blavatsky, glaube ich, hat gesagt, dass das schon einmal passiert und gescheitert, also es ist nicht der erste Anlauf. Die Frage, weißt du was?
Irgendwo kann ich mich so dunkel erinnern, aber ja.
Also es ist nicht ganz aus der Welt.
Also man, nur ist es natürlich konkret wirklich kaum zu überschauen. Ja, aber jedenfalls ist durchaus die Möglichkeit. Also es ist jedenfalls sehr riskantes Unterfangen. Aber das ist das erklärte Ziel sozusagen dieses ganzen riesigen Schöpfungszyklus, dass also wirklich freie Wesen entstehen. Und
eigentlich ist es so, wie wenn man in der Firma der Chef geht und die Leute sollen den Laden jetzt allein führen.
Im Grunde ja. Ja, so in gewisser Weise, ja.
Und die Firma wird kaputt gehen.
Und die sie miteinander so abstimmen, dass das zusammenpasst da, dass nicht jeder sein Ego, ich hab die Idee, nein, deine ist ein Blödsinn, und, sondern wo es...
Das ist das Erste, was wir beschließen, alle kriegen viel Gehalt.
Genau.
Das ist die Frage, gibt es die Freiheit oder gibt es nicht? Das ist...
Naja,
ja.
Es ist...
Am Ende des Tages, ja,
ja.
Kann man dann sagen, hat es die Freiheit gegeben oder nicht?
So ist es, ja. Also es ist ein Prozess, der Möglichkeit nach uns offen steht, sagen wir mal so, und wo jeder Mensch auch in seinem jetzigen Leben Momente haben kann, wo er aus der Freiheit wirklich tätig wird, und sicher viele, viele andere, wo er eigentlich völlig unfrei ist, ohne es wirklich zu bemerken. Weil in den meisten, was wir denken und tun den ganzen Tag, sind wir ein Kind unserer Zeit und der Erziehung, die wir hatten, und dessen, was wir gelernt haben und so weiter, und was selbstverständlich ist, und das tun wir halt so. Wir kommen ja gar nicht zur Rande, jetzt jeden Atemzug sozusagen aus der Freiheit herauszumachen, da wären wir völlig überfordert. Also es ist schon toll, wenn einzelne Momente da sind, immer wieder mal, wo wir wirklich aus der Freiheit tätig sind.
Ja, wenn uns die Luft ausgeht, dann werden wir bewusst.
Ja.
Naja, am Widerstand.
Am Widerstand, ja, natürlich, an dem wächst unser Ich-Bewusstsein. Und Ich-Bewusstsein heißt letztlich bewusst, sich zu werden, dass diese schöpferische Quelle in mir ist. Da fängt es erst an, weil Ich-Bewusstsein ist ja nicht, ich weiß, ich bin da und dort geboren und habe das und das erlebt und naja, bin eh ganz zufrieden mit mir oder bin unzufrieden, wie auch immer. Wurscht. Das ist ja ein verzerrtes Spiegelbild vom wirklichen Ich. Das wirkliche Ich ist einmal dort, wo ich schöpferisch tätig bin. Das muss nicht nur im Künstlerischen sein, das ist also... Am meisten, am interessantesten, sage ich mal, heute in der sozialen Begegnung. Da, weil wir sind heute in dem Zeitpunkt, in der Entwicklungsepoche, wo das alles, das tut man so und das Kerz ist so, das alles eigentlich im Grunde nichts mehr zählt. Sondern ich muss sagen, da begegnen Menschen und wie ich mich dem gegenüber verhalte und mit dem Du, das muss jetzt entstehen. Da gibt es keine fertige Regel dafür. Sondern ich muss eigentlich schöpfen aus seinem Wesen und dadurch meine Art, mit ihm umzugehen, mitbestimmen. Da muss ich ihn als Individualität ergreifen, in Wahrheit. Erkennen ihn als Individualität. Und das heißt, aber dann ist es auch wirklich eine völlig freie Begegnung zwischen zwei Menschen. Wenn sie nicht mehr durch irgendeine äußere Regel oder durch irgendeine unbewusste Sympathie oder Antipathie geleitet ist, sondern wenn das aus einer ganz bewussten Erkenntnis des anderen entsteht. Und aus dem Willen heraus, ich will dir etwas geben, aber ich will dir etwas geben, was für dich brauchbar ist. Und ich will auch dein Wesen annehmen, also es ist ein Geben und Nehmen. Also ich nehme dich auch so, wie du deiner Individualität nach bist, damit fängt es an und aus dem heraus kann ich ihm was geben, was seiner Individualität entspricht. Also das ist eigentlich der Prozess, was heute am wichtigsten ist, schöpferisch kreativ zu sein. Und das Künstlerische und so weiter ist natürlich eine gute Vorübung dafür, aber das ist im Grunde kein Selbstzweck, sondern es hilft uns auf dem Zweck. Die ganzen Kunstwerke und alle, die werden irgendwann einmal untergegangen sein. Aber sie werden ihre Aufgabe erfüllt haben, dadurch, dass sie uns gelehrt haben, das dann in der Begegnung von geistigem Wesen zu geistigem Wesen zu machen, sozusagen. Da diese Kunst im echten Sinn dann auszuüben. Weil die äußere Kunst bleibt letztlich immer noch Schein. Und wobei eben, wenn sie heute, sage ich einmal, wirklich ihre Aufgabe versteht, müsste sie schon ein bisschen in die Richtung gehen und über den Schein hinausgehen und dem Publikum zum Beispiel, was da sitzt, oder dem Betrachter, der das Bild oder was immer sieht, etwas geben kann. Wobei es bei der bildenden Kunst natürlich viel schwieriger ist, wie gebe ich jetzt individuell an Menschen was, obwohl das schon auch geht, weil man wird ja sehen, dass jeder Mensch, der ein Bild betrachtet, was anderes daran erlebt und andere Kräfte daraus ziehen kann. Und wenn ein Künstler sehr begabt ist, kann er zumindest etwas drinnen haben, was für viele Menschen genau das gibt, was ihnen entspricht. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Und es ist ja auch mehr eigentlich zu bemerken, und das hat ja Steiner gesagt, ein Übergang mehr von den Raumkünsten zu den Zeitkünsten. Also das heißt zu den im weitesten Sinn darstellenden Künsten. Das ist jetzt nicht nur Theater, sondern nicht umsonst, weil in der Malerei oder so viel mehr heute Performance-Künste und so. Also wo man am Schöpfungsprozess beteiligt ist. Und mir das mit der Farbe an die Wand haut oder was. Das ist halt vielleicht manchmal die Karikatur davon, aber an sich ist da was Richtiges drinnen, dass also das Publikum eigentlich in den Prozess einbezogen ist. Nur natürlich ein guter Maler oder ein guter Plastiker oder sonst was hat trotzdem etwas drinnen, obwohl das scheinbar ein totes Ding ist, was lebendige Kräfte hereinholt für den Betrachter. Also das ist so, wie der Dr. Strader im ersten Mysteriendrama da mit der Leinwand, nicht wahr? Die Farben sind es nicht, das sind tote Farben auf der Leinwand. Und wo ist das, was ich suche? Also ich möchte die Leinwand durchstoßen. Die sind nur der Vermittler, die vermitteln also etwas anderes. Da kommen dann aber wirklich geistige Kräfte herein.
Ist Musik auch eine Zeitkunst?
Musik ist auch eine Zeitkunst, ja. Also alles, was dieses sich Verändernde drinnen hat.
Von den Kindern kann man das sehr gut lernen. Ja. Die bauen etwas, zeichnen etwas und dann wird es auf jeden Fall zerstört.
Ja.
Sonst ist es nicht.
Ja, 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 ja. Na, ich sehe eigentlich richtig, also weil sozusagen am fertigen Werk zu kleben und es dann ins Museum zu stellen, macht es eigentlich tot. Immer mehr.
Jetzt habe ich was modelliert im Ton, also das ist ja gar nicht so schlecht, wenn ich das zerstöre, wie sagst du? Weil ich muss jetzt dann eigentlich auf die Wohnung drauf schreiben.
Ja.
Ist auch schön.
Ist auch schön, ja. Ja, nein, ich meine, nein, also man muss es jetzt nicht übertreiben. Also es heißt jetzt nicht, geht es jetzt in alle Museen und zertöbert alles, was dort steht. Nein, es wird irgendwann einmal sowieso wird das alles zerfallen. Das ist es kann aber schon noch über längere Zeit einfach lebendige Impulse manchen Betrachter geben. Und solange es das tut. Hat es eigentlich eine lebendige Wirkung und aber letztlich wird das alles untergehen. Mein Gott, es ist schon so viel untergegangen und nicht mehr da.
No, ich würde nur bei Steinern gelesen haben, der Kölner Dom bleibt über.
Naja, naja, ja, aber nicht der Äußere. Nicht der Äußere. Nein, ist was, ja. Völlig richtig. Na sicher, der geistige Impuls, der drinnen steckt, der bleibt über. Das ist nämlich genau das, was das äußere Bauwerk geben kann, dem, der es aufnehmen kann. Ich meine, wenn man so eine Kathedrale anschaut, wenn man sie. Ich weiß nicht, den Chartres, die war im Sommer in Chartres, das erste Mal. Und das ist beeindruckend, also was du da mitnehmen kannst. Ich meine, da lebt geistig wirklich die ganze Scholastik drinnen, aber von ihrer besten Seite. Die lebt einfach in der Gestaltung, in den Fenstern, in diesen gigantischen Fenstern zum Beispiel, wo das reinkommt, da spürt man was davon. Und da spürt man also, wie diese Architekten, die das gebaut haben, erstens einmal in diesem theologischen Denken aber wirklich sattelfest gewesen sein müssen. Und zwar wirklich aber aus einem geistigen Bewusstsein heraus. Weil sonst hätten sie diese Harmonien, die da drinnen sind, nicht schaffen können. Die genau also diese Gedankengänge aber widerspiegeln. Das ist nicht nur Ästhetik, sondern da spricht jede Form von bestimmten geistigen Dingen. Jede Form spricht und wie sie zueinander stehen und warum was wo steht. Das ist gigantisch eigentlich. Also das heißt, das waren Menschen, die auch wirklich eigene geistige Erlebnisse ganz zweifellos hatten. Also die es dann nachgebaut haben, brauchen es nicht mehr haben. Die nehmen halt dann die Formen auf und setzen es zusammen, also in späteren Kathedralen. Je mehr man dann in spätere Zeiten kommt, umso mehr wird das halt irgendwie nachgeahmt und ein bisschen variiert irgendwo, ohne dass wirklich das eigene Erleben da ist. Aber die diesen Impuls einmal in die Welt gestellt haben, die haben die geistigen Kräfte erlebt, die dahinter sind. Und die haben sie in Formen gegossen. Und so in Formen gegossen, dass die miteinander kommunizieren sozusagen. Also welche Form in der Nähe welcher anderen ist und Ding, das ist ganz großartig. Und dieses, wie soll ich sagen, Geistgespräch der Formen miteinander, das bleibt für die Ewigkeit.
Wie hast du das aufgenommen? Hast du das abgezeichnet oder hast du nur lange verweilt?
Ich habe mal lange verweilt. Nein, also die Zeit, dass ich wirklich alles zeichne, habe ich nicht gehabt. Aber man kriegt ein Gespür, ich mein, wenn man wirklich also ein tieferes Wissen davon erlangen will, dann müsst wochenlang wahrscheinlich dort sein und die einleben, also dass es immer konkreter wird, aber man kriegt so einmal so einen Gesamteindruck, man kriegt ein Gespür dafür, wie die Formen miteinander kommunizieren, auch wenn man jetzt nicht immer gleich die Sprache versteht, die sie sprechen. Es ist so wie man hört zu irgendwelchen Leuten, die eine fremde Sprache sprechen. Man merkt, die tauschen sich aus miteinander, aber man versteht noch gar nicht, was sie jetzt konkret sagen. Also so würde ich den Eindruck einmal schildern. Ja, aber da könnte man unheimlich lang, müsste man sich damit beschäftigen. Das, weil so scheinbare Winzigkeiten einfach bedeutsam sind und so Unregelmäßigkeiten scheinbar, die manchmal drin sind. Es ist nämlich nirgendwo so eine perfekt symmetrische Harmonie. Da sind manchmal ja totale Brüche drinnen. Und also die man vom Verstand her nie reinbauen würde. Sondern da ist was jetzt plötzlich aus der Reihe fällt. Es fällt zwar nicht auf den ersten Blick auf, weil auf den ersten Blick schaut es eh harmonisch aus, aber wenn man genauer schaut, ist jetzt, wieso sind die Motive, die sonst immer in dem Bogen drinnen sind, plötzlich sind es zwei Bogen weiter unten. Und nur bei dem einen Tor oder was, steckt es jetzt plötzlich woanders drinnen. Was bedeutet das? Also es sind auch oft gerade die sozusagen nicht so hundertprozentig glatten Dinge. Da wird es erst interessant.
Vielleicht kommt schon damit gerechnet, dass wer so wie du daherkommt und sie denkt, was hat sich der dabei?
Ja, genau.
Wirklich kann man diesen Spaß erlauben.
Genau. Was nur beweist, dass der Humor auch dazu gehört, dass der Weltenhumor da drinnen ist. Nein, also ich will damit nur sagen, in wirklich großen Kunstwerken steckt etwas drin, was sich über viele, viele Generationen etwas kommunizieren kann. Trotzdem. Man muss halt offen sein, aber das wird man so und so, weil es kann sich auch ein Performance-Künstler vor dich hinstellen und du erlebst gar nichts dabei. Du denkst, was macht der auf da, der Blöde? Ja, kann ja auch sein, nicht? Weil erstens kann er wirklich ein blöder Auf sein und zweitens kann es aber auch sein, dass der Zuschauer einfach nicht offen ist dafür und keinen Zugang findet und daher auch nicht unterscheiden kann, ist das ja wirklich ein Künstler oder ist es ein Scharlatan, der eigentlich einen guten Schmäh macht, mit dem er Geld verdient. Und in der Beurteilung der Kunst stehen wir ja im Moment eher so auf der Ebene irgendwo, dass man es kaum unterscheiden kann oder die wenigsten es unterscheiden können. Ja, also das ist ein Riesenpunkt, also mit dieses Umgehen mit diesen Widersacherkräften. Und das ist, damit wir jetzt ein bisschen zum Anfang zurückkommen, weil es ging ja eigentlich darum zu schauen, wie ist diese Paradieses-Imagination, wie die zustande kommt. Also, wie man da also vorhin erlebt, diesen Schrumpfungsprozess, aus dem letztlich unser physischer Körper herausgegangen ist. Ich will das jetzt heute gar nicht mehr im Detail anreißen, das ist zu umfangreich, man muss es im Zusammenhang machen, aber da spielen eben diese Widersacherkräfte eine gewaltige Rolle, aber eben auch gerade durch diesen physischen Leib, den wir jetzt haben, wird uns unser Ich-Bewusstsein möglich, wird uns überhaupt erst die Freiheit möglich. Also wenn wir in dem Zustand des Adam Katmand geblieben wären, wäre das nicht möglich gewesen. Selbst wenn wir im Zustand des irdischen Paradieses geblieben wären, wäre das nicht möglich gewesen. Also es ist eigentlich erst durch dieses Zusammenschrumpeln, so dass jeder einzelne Mensch, im Grunde haben wir alle so ein verschrumpeltes Paradies. Also wenn man jetzt fragt, wo der Garten Eden heute ist, jeder hat so einen verschrumpelten Rest davon. Das sind die Tausenden, die Millionen, Milliarden Samen, die gestreut wurden. Nur sie sind total verschrumpelt und der Weg der Auferstehung, das also was durch den Christus gebracht wurde, geht darum jetzt, dass diese verschrumpelten Einzelparadiese, dass die sich wieder zu was Blühenderem entwickeln. Aber jetzt individuell. Das heißt, dass dann wirklich, es wird dann irgendwann einmal so sein, dass es zwar schon in gewisser Weise wieder den gesamten Garten Eden gibt, aber der hat jetzt die Facetten von jeder einzelnen Individualität und ist daher ganz anders als der Garten Eden, von dem wir jetzt in der Schöpfungsgeschichte sprechen. Weil er setzt sich dann zusammen, nämlich der Garten Eden hängt eben mit dem physischen Leib zusammen, mit der individuellen Gestalt jedes einzelnen Menschen. Natürlich nicht so, wie man da steht, sondern die geistige Gestalt, die dahinter steckt. Die entsteht dadurch, dass wir aber jetzt in dem Körper, den wir jetzt haben, unser Ich-Bewusstsein entwickeln und dadurch mit Hilfe unseres Ich-Bewusstseins bewusst unser Ich weiterentwickeln. Und das hat eine bestimmte geistige Struktur. Und die steckt dann aber von jedem Menschen in dem neuen Garten Eden drinnen. Das heißt, der gibt ein Gesamtbild, in dem alle zusammenwirken. Das heißt, der neue Garten Eden ist ein Bild dieser geistigen Gemeinschaft der ganzen Menschheit. Dann, in der zwar jeder Einzelne das Ganze überspannt und trotzdem gehören zum gesamten neuen Garten Eden alle dazu. Aber es ist nicht so, dass einer macht eine Säule und der andere macht so irgendwas, sondern jeder macht das Ganze, aber eine bestimmte Facette davon, die aber das Gesamte umfasst. Und dann kommt der Nächste, das Bild legt sich darüber und so weiter. Es sind wie Millionen, Milliarden Bilder, die sich übereinander legen. Und das gibt dann das Ganze. Und das ist eben um diese Milliarden reicher im Grunde, als das ursprüngliche war. Der ursprüngliche Garten Eden. Und das ist jetzt nicht einmal noch, da sind wir nicht einmal noch beim neuen Jupiter dann. Das ist erst die Übergangsphase. Aber es bereitet das vor, das ist der Keim, aus dem dann der neue Jupiter entsteht. Das heißt, da entsteht eine ganze Welt, die bereits sehr wesentlich geprägt ist durch das, was die Menschen hineinbringen. Und da sieht man dann also schon die gewaltige Frucht, die entstanden ist. Bis jetzt ist unser Beitrag im Grunde noch gar nicht vorhanden. Weil wir sind bis jetzt immer nur empfangende Wesen gewesen. Aber jetzt, ab jetzt, beginnt es, dass wir wesentlich mitbestimmen, wie die nächste planetarische Stufe ausschauen wird. Es fängt schon jetzt an und die wird wesentlich davon abhängen, was wir tun, und das wird sich manifestieren einmal in dem neuen Garten Eden, der wird entstehen, wenn wir also nicht mehr uns in solchen Leibern verkörpern werden, noch während der Erdentwicklung, wenn sie bereits in einen mehr ätherischen Zustand übergeht, dann wird der Garten Eden wieder auferstehen in neuer Weise, und der ist nur das Vorbild eben für das, was dann als neues Jerusalem entstehen wird. Das ist sozusagen der Keim dazu. Und an dem trägt jeder Mensch, der nicht da ganz abgestürzt ist, um es präziser zu sagen, trägt dazu bei. Und jeder, der zumindest zeitweise da sich ganz verirrt, dessen Beitrag ist halt dann nicht dabei. Und das wird schon einmal das irdische Paradies ärmer sein, und um das wird vor allem dann auch der neue Jupiter ärmer sein. Also das heißt, man muss sich vorstellen, weiß ich nicht, das ist so, was für einen Vergleich kann ich nehmen, es ist ein Bild, nehmen wir an, ein Bild wird gezeichnet. Jeder Mensch macht eine Skizze des Ganzen, aber mit einem ganz feinen Bleistift. Dann kommt der Nächste, auch mit seinem feinen Bleistift, und macht wieder die Gesamtskizze. Und jeder Mensch trägt was dazu bei, und je mehr da mitzeichnen, umso intensiver, umso stärker tritt das Bild hervor, das Gesamtbild. Aber jeder zeichnet mit, wenn zu wenig mitzeichnen, bleibt es eine ganz dünne, blasse Zeichnung. Einfach. Und so wird es sein mit dem künftigen Jupiter auch. Er wird sozusagen eine lebenskräftige Welt oder eine blassere Welt sein, je nachdem, wie viele Menschen beitragen dazu.
Das heißt jetzt auch, dieser Zustand, den du da jetzt als Symbol auf dargestellt hast, den gibt es schon auf der Erde irgendwann?
Naja, das so wie es also das irdische Paradies oder den Garten Eden im Zuge unserer Erdentwicklung gab, eben als es noch die Erdenmondensphäre gab, so wird im Zuge unserer Erdentwicklung noch sich die Erde wieder mit dem Mond vereinigen. Dann wird es aber natürlich nicht einfach so eine große Kugel sein, sondern es wird zugleich aber in einen viel feineren Zustand übergehen, in einen ätherischeren Zustand.
Aber wann wird das sein, Wolfgang? Wir sind jetzt in der fünften Periode
ja.
der Erde, also in der nachatlantischen,
ja.
Da kommt noch die sechste und die siebte.
Genau.
In der fünften mit diesen sieben Perioden, wo wir jetzt auch in der fünften sind, ne?
Ja.
Wann fängt das an, dann ätherisch zu werden? In der sechsten, die schon irgendwie auf den Jupiter hindeutet? Oder
wie? Ja, in der sechsten großen. Also wenn wir jetzt die Kulturepochen durch haben, dann kommen wir in die sechste größere Epoche und da fängt es schon an.
Da fängt schon an. Und diese Wiedervereinigung mit dem Mond, bis wann?
Wird in der sechsten Epoche sein.
Muss eigentlich. Ja. Und in der siebten dann mit der Sonne?
Genau.
Aha.
Genau.
Aber Anfang hat es anders. In der zweiten ist die Sonne raus und in der dritten der Mond.
Ja. Ja, es ist nicht ganz symmetrisch. Es ist nicht so ganz symmetrisch. Genauso wie eben das Erdenleben des Christus nicht ganz symmetrisch ist. Das sind so, sozusagen die kleinen Fehler drin, wie es bei der Kathedrale geschildert hat. Das ist gerade also so, wieso passt das eigentlich nicht? Wenn man es so ganz streng mathematisch macht, denkt man sich, es muss doch symmetrisch sein. Dann ist es schön, aber das rein vollkommen symmetrische ist eigentlich ein nicht so hoher Zustand als eine zwar vorhandene Symmetrie, die aber an bestimmten Stellen gebrochen ist. Das ist, das hängt schon mit dem Ätherischen zusammen. Der Klangäther, der reine Klangäther, schafft vollkommen symmetrische Gebilde. Da ist die vollkommene Harmonie da. Der Lebensäther schafft Symmetriebrüche hinein. Und dadurch ermöglicht er erst eine viel reichere Gestaltung als der Klangäther. Weil im Grunde, wenn überall alles rein symmetrisch ist, das ist im Vergleich zu dem, wo die Symmetrie gebrochen ist, fad, sage ich einmal. Das ist zu perfekt.
Also ich denke jetzt an Pflanzen, zum Beispiel bei den Brüchen der Wurzel, und dann geht es in die Blätter, aber die Blüte ist ja auch qualitativ dann wieder was Neues.
Ist wieder
was. Eigentlich auch ein Bruch.
Ja, genau. 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 Weil, wenn zum Beispiel bei den Pflanzen, wenn nur der Klangäther wirkt, dann kommt sowas im Grunde raus wie die einfachsten Pflanzen, wie so eine Fahne oder irgend sowas. Da ist immer Rhythmus, das wiederholt sich ewig, endlos. Und da kommt nie was Neues zustande. Der Lebensäther und damit eigentlich eben auch wirklich das Leben, das richtige Leben, kommt erst rein, wo das dann aber gebrochen wird. Und da spielt der Lebensäther eine Rolle. Und der zugleich auch wieder was Astralisches hereinbringt, das eine Rolle spielt. Ja, ja.
Die Blütenentstehung ist ja eigentlich initiiert durch was Astralisches.
Natürlich. Ich meine, das sind komplizierte Dinge, weil da können wir jetzt wieder davon reden, dass die Ätherwelt und die Astralwelt eigentlich einen Überschneidungsbereich hat, wo das zwei Seiten desselben sind. Und die hängen bei unserem Planetensystem wieder gerade mit der Mondensphäre zusammen. Das ist der Bereich, wo es Kamaloka auch ist, zum Beispiel. Da genau überschneidet sich manches. Wieder ein eigenes Thema. Also, das heißt, all die Schemen so aufeinander zu türmen, ist hilfreich, um einmal ein Grundverständnis zu kriegen, aber dann müssen wir es auch wieder kassieren und sagen, eigentlich von einer anderen Seite schaut es ganz anders oder viel komplizierter noch aus. Das
muss ja kaputt machen, so wie dein Januskopf.
Ja.
Also, das wird so schön ausgedacht als Weltdeutung.
Nein, die ganzen Schemata, sie sind hilfreich, selbst auch so unsere Sternen da. Das ist unheimlich hilfreich, um sich bestimmte Aspekte ganz zu Bewusstsein zu führen. Und man kann unheimlich viel daraus herausholen. Aber man muss es dann auch im entsprechenden Moment auch wieder fallen lassen können. Weil sonst bleibt man dann kleben und und versperrt sich den Blick auf die eigentliche Wirklichkeit, von dem das eben nur ein Aspekt versucht, irgendwie hereinzuholen. Jede Schilderung vom Steiner ist ein Aspekt der Sache, und es gibt hunderttausend andere. Und man kann manches auch total anders sagen. Er hat eh so vieles einmal so und auch wieder ganz anders gesagt. Und er hat hunderttausend Sachen nicht gesagt, weil es gar nicht möglich wäre. Erstens, weil die Zuhörer nicht da waren und weil die Zeit von 100 Leben nicht ausreicht, um das alles zu erzählen.
Da habe ich noch eine Frage. Ich habe kürzlich erwischt aus 1905 von ihm eine Deutung von dem Märchen von Goethe.
Ja, ja. Ich
habe ihn später nie wieder gelesen, so detailliert und genau. Mhm. Kann das sein, dass der am Anfang Sachen gesagt hat, die er dann später nie mehr gesagt hat?
Ja, 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 ja. Nein, er hat viele, er wollte ja überhaupt sofort am Anfang wollte er ganz stark einsteigen eben in Kammervorträge, ja. Und zwar ganz konkret. Und Übungen. Und Kammerübungen vor allem, ja, ja, wichtig. Also nicht nur erzählen, sondern eben wirklich Übungen, dass die Menschen selber dazu kommen. Und er hat, also er ist auf größten Widerstand gestoßen und ja, wahrscheinlich war der Widerstand damit recht, weil die Leute nicht reif gewesen wären, wahrscheinlich, um damit fertig zu werden. Weil das hieße auch, dass sie dann nämlich einen starken Einblick in ihre eigenen karmischen Verfehlungen bekommen. Das heißt, in den Bereich reinkommt, hängt der Bereich auch sehr stark substanziell zusammen mit unseren karmischen Verfehlungen. Man kann auch sagen, das sind die aufgetürmten karmischen Verfehlungen unserer planetarischen Entwicklung. Nicht nur unserer, natürlich auch der anderen Wesenheiten da drinnen irgendwo, aber sehr wesentlich auch unserer. Und in das schaut man hinein und Steiner spricht auffallend wenig von dem Bereich. Auffallend wenig. Es ist immer so, in Nebensätzen ist es angedeutet. Und wenn man die ernst nimmt, denkt man sich, hoppla, warum spricht er da so eindringlich, so wie gefährlich das ist oder wie schrecklich das Erlebnis ist oder so. Man liest halt gern darüber hinweg. Das war so ein schreckliches Erlebnis, ja, und dann geht es schon weiter und dann kommt man halt weiter in der geistigen Entwicklung und so weiter. Aber da tun sich wirkliche Abgründe auf. Und das war also sehr deutlich, dass die Menschen dem damals nicht bereit dazu waren oder nicht reif dazu waren, sich dem auszusetzen. Weil wenn ich wirklich konkrete, also karmische Übungen machen will und zu einem konkreten Erleben früher Inkarnationen kommen will, das wirklich Hand und Fuß hat, dann muss ich durch diese ganzen Dinge durch, weil der Weg zur nächsten Inkarnation führt auch da irgendwo durch. Es ist, in den Mysterien Damen schildert er ja so schön einmal den Weg dort, den Aufstieg zur Welten mit der Nacht. Aber der Weg geht auf die Art überhaupt erst nur, wenn ich den Weg dort durchgegangen bin. Und wir enden ja da unten, letztlich ist der Durchgangspunkt so ganz oben und umgekehrt. Also das, und da tastet aber fast überhaupt nicht heran. Es ist manchmal angedeutet. So ganz leicht, ganz leise, aber da hat er sich nie sehr verbreitet darüber, das hat System, also das eher sehr, sehr vage nur ist, weil die Menschen einfach mit dem nicht fertig geworden wären.
Also heute was anderes sozusagen.
Naja, also heute müssen wir, also einen geistigen Entwicklungsweg zu gehen und sich um das nicht zu kümmern, wird heute zur Katastrophe. Und man sieht ja bis zu einem gewissen Grad, wenn ich das jetzt sagen darf, in der Entwicklung der anthroposophischen Bewegung, dass das mit dem sich nicht auseinandersetzen Folgen gehabt hat. Nur der Steiner kann es nicht erzwingen, dass die Leute machen, wenn sie es nicht schaffen. Aber dass es so viele Schwierigkeiten gab in der Entwicklung der anthroposophischen Bewegung und Gesellschaft, hängt damit zusammen, dass zu wenig Auseinandersetzung mit dem war. und der Wille da war oder der Wunsch da war, schneller da raufzukommen. Das geht aber nicht, wenn ich das nur so im Nebensatz sozusagen abhandle.
Man muss das Hässliche auch sozusagen
wahrnehmen. Ja, absolut. Ja. Absolut. Auch in der Kunst zum Beispiel, Steiner sagt das ganz deutlich, wir können heute nicht mehr so die Kunst wie die Griechen machen. Heute muss das Schöne dem Hässlichen abgerungen werden. Das heißt, es muss spürbar sein, dass es aus dieser Auseinandersetzung herausgegangen ist, hervorgegangen ist. Und dann ist es recht. Und von dem her versteht man sogar, warum es heute in der Kunst viele Strömungen gibt, die eher das Hässliche darstellen, die sich ganz mit dem beschäftigen. Ich meine, natürlich stürzen sie dann einseitig wieder in das ab, wenn es ihnen nicht gelingt, das zu verwandeln und in etwas Höheres hinaufzuheben. Aber die Auseinandersetzung muss da sein. Und wenn ich nur den schönen Glanz mache und sage, heilig, heilig, dann ist es eigentlich unehrlich heute. Dann geht es nicht in die Tiefe, in die es eigentlich gehen muss.
Diese Karma-Übungen, kennt ihr die alle? Weil ich kenne es nicht. Macht es Sinn, kurz zu erklären, was das ist?
Und kurz kann man das nicht erklären. Nein, das ist. Es sind Andeutungen, und ich sage bewusst jetzt Andeutungen drinnen in den Karma-Zyklen von Steiner. Und da sind gewisse Übungen drinnen, aber das ist ein sehr großes Thema und das Schwergewicht ist aber immer noch dort anhand historischer Persönlichkeiten karmische Zusammenhänge darzustellen. Aber es sind eingestreut immer wieder Übungen, wie man zu dem Schauen des Karmas und der früheren Inkarnationen kommt, aber das ist sehr systematisch aufgebaut und das kann man nicht wirklich in kurzen Worten ausdrücken. Man kann nur eines sagen, es hängt einmal sehr wesentlich zusammen, dass man einen Blick auf das eigene jetzige Erdenleben und das Schicksal, das damit verbunden ist, wirft und einmal ganz davon ausgeht, dieses Schicksal bin ich. Ich wollte das. In allem, was mir zugestoßen ist, und zwar vor allem im Negativen. Das Positive ist eher ein Zugang für die Zukunft, eine Aufforderung für die Zukunft. Aber vor allem im Negativen zu sagen, ich wollte das. Weil ich in eine bestimmte Richtung gehe. Ich komme aus einer Richtung, ich gehe in eine. Und dadurch bereite ich mir, das heißt mein wirkliches Ich, mein höheres Ich, nicht mehr mein Alltags-Ich, das natürlich sagt, na, natürlich will man jetzt keinen Haxen brechen, eh klar, auweh, und jammert. Aber das höhere Ich sagt, Bursche, du musst jetzt einbremsen, renn nicht dauernd in die falsche Richtung. Und dann rutscht vielleicht auf der Bananenschale bildlich oder nicht bildlich aus. Also damit fängt es an und sich sowas aber dann wirklich ganz konkret an einzelnen Lebenssituationen vorzustellen. Das heißt, die Situation, wo mir irgendwas passiert ist und jetzt stellen wir vor, wie habe ich denn das zustande gebracht, dass mir das jetzt passiert? Was habe ich alles gemacht, dass das, weiß ich nicht, dass mir der Dachziegel zum rechten Moment auf den Kopf fällt. Also ich bin selber da drauf geklettert, hab den gelockert, aber ihn so geschickt gelockert, dass der genau zu dem Zeitpunkt runterfällt, wo ich das tue. Es geht darum, also das ganz ins Bildhafte zu bringen einfach. Das ist natürlich keine realistische Schilderung, ich bin nicht da drauf geklettert, physisch.
Ja, eigentlich so ein Symbol sozusagen.
Ja, genau. Geht, ja. Genau, und das aber wirklich zu einem konkreten Bild zu verdichten. Also damit fängt es an irgendwo.
Geht es dann darum, sozusagen eine gewisse Intuition, also im Allgemeinen, zu kriegen, dafür sich Sachen zu interpretieren.
Ja, genau. Mhm. Genau. Und das entwickelt sich dann natürlich auch, was sich aber auch auf natürlichem Weg entwickeln wird, ein gewisser Blick auf eine karmische Vorschau. Also wenn ich was tue, dann wird in der Zukunft immer mehr auch ein Bild auftreten, welche karmischen Folgen das nach sich zieht. Also was muss ich tun, um das auszugleichen? Also das,
bewusst
das,
sozusagen.
Genau, bewusst, richtig. Also das heißt, wir sind im Prinzip eben gerade auch, wenn wir uns mit dem auseinandersetzen, weil da steckt eben unser Karma drinnen, führt dazu, dass wir in der Zukunft viel bewusster unser Schicksal in die Hand nehmen. Und das heißt, die Aufgaben, die wir uns gestellt haben, aus eigenem Willen angehen. Das muss dann nicht unbedingt immer mit dem Ziegelstein sein, der uns am Kopf fällt. Aber wir müssen halt wissen, es ist eine Aufgabe, die vielleicht nicht immer angenehm ist für das kleine Ich. Und das Schicksal trifft uns ja im Grunde nur deswegen hart, weil das kleine Ich nicht freiwillig die gewissen Strapazen auf sich nimmt, sondern erst den Prügel braucht, oft. Weil das Schicksal ist eh, das kann man auch dann bemerken, wenn man da rückschaut, meistens so, dass er öfters anklopft und zuerst eh nur einen Deiter gibt. Lass den Blödsinn machen. Nein. Und klopft schon ein bisschen stärker und irgendwann kommt halt der Holzhammer dann. Also, weil das sieht man oft, also gewisse Dinge, wo einem dann schicksalsmäßig wirklich was trifft, das kündigt sich an. Da gibt es vorher schon Ereignisse, die in dieselbe Richtung weisen. Also das heißt, also auch mit so einer gewissen Lebensrückschau hängt das auch zusammen. Natürlich hängt sogar die abendliche Rückschauübung hängt damit zusammen. Das ist alles eine Vorbereitung.
Es gibt einen sehr schönen Vorlaufzyklus.
Ja.
Für diese 6 Karma-Bände. Und der ist, glaube ich, in 1910, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gehalten. Und der heißt Wiederverkörperung und Schicksal.
Mhm.
Und da beschreibt der Steiner in Stufen den wissenschaftlichen Weg zu dem, was er die Wissenschaft vom Karma nennt.
Haben wir den Titel?
Wiederverkörperung und Schicksal.
Heißt,
vielleicht
heißt es Ausgabe von.
In der Gesamtausgabe, ja.
Ist ein Extrazyklus.
Ist ein
viel früher als diese.
Ja, richtig. Das war wieder so ein Versuch, das ins Spiel zu bringen. Und es ist eben wieder nicht aufgegriffen worden im Grunde. Und das war jetzt so. Sind zwar dann schon immer welche beim Tisch zusammengesessen und oh, ich bin die Wiederverkörperung von und dem. Das gab es natürlich schon, aber das war eine Fantasterei natürlich. Natürlich immer von dem Berühmten, ist eh klar.
Eine GA ist das.
Ja.
Ein Band. 1910 oder
ich weiß nicht. Mhm. Ja. Das wäre wirklich ein ganz eigenes Thema, da müsste man sich aber lang beschäftigen damit. Also. Aber was wir da tun, ist sicher auch eine wesentliche Vorbereitung dazu, weil es eben um die Auseinandersetzung mit diesen dunklen Kräften da geht. Und eben meiner Meinung nach eben wirklich, dass das Problem war, dass das damals offenbar nicht möglich war, sich mit dem intensiver auseinanderzusetzen. Und dass da der Steiner eben nicht weitergekommen ist mit seinen Leuten diesbezüglich. Weil das ist schon auch die Voraussetzung, das auszuhalten, also dem ungeschönt ins Auge zu schauen. Das sind keine angenehmen Dinge. Und vor allem sieht man also, dass man es mit gewaltigen Kräften zu tun hat, die wir kleiner Mensch im Gleichgewicht halten müssen. Und wo wir sehen müssen, im Gleichgewicht halten heißt, je tiefer ich hinunterkomme, desto mehr muss ich aber auch immer Zugang zu den entsprechenden spiegelbildlichen höheren Kräften haben. Also das heißt, wenn ich da runter will, muss ich schon sehr hoch da irgendwo eine wirklich reale Verbindung auch haben, um es im Gleichgewicht halten zu können. Und da genügt nicht nur ein blasses Bild davon sozusagen, sondern es müssen die Kräfte wirksam werden können. Aber sie können es nicht von selber für uns tun. Das ist der Punkt, sondern wir müssen sie sozusagen einladen, hereinholen. Weil es sind Kräfte natürlich, die viel größer als unsere sind, aber sie sind abhängig davon, dass wir, wie soll ich das sagen, wir sie bitten, wir sie einladen, für uns tätig zu werden. Nämlich im ganz individuellen Sinn unserer Individualität angemessen. Weil das ist auch der Grund, warum sie nicht für uns arbeiten können. Sie müssen von uns eigentlich erfahren, wie sie für unsere Individualität tätig werden können überhaupt. Weil gerade was das Individuelle betrifft, dann muss das von uns kommen irgendwo. Sie können nicht das Allgemeine aus sich heraus. Also das heißt, wir müssen ihnen vollkommen unsere Individualität auch offenbaren irgendwo. Weil sie durchschauen viel von uns, aber den Kern nicht. Den offenbaren wir, indem wir etwas aus diesem Kern schenken auch. Nämlich auch diesen höheren Hierarchien. Weil wir sind da jetzt in der Phase, wo wir eben nicht mehr nur Empfangende sind, sondern Verschenkende. Auch nach oben hinauf. Man darf nicht glauben, ja, weil wir so klein sind, können wir nichts nach oben schenken. Wir können auch nach oben schenken. Und das ist eigentlich ganz wichtig auch für diese Hierarchien. Dadurch bekommen sie nämlich, wie soll ich sagen, ja, das wichtigste Geschenk ist, dass sie mit der Zeit etwas von unserer Freiheit mitnehmen. Das ist das eigentliche Geschenk. Also das heißt, das fängt jetzt beim Menschen an, aber ist ein Prozess, der weiterwirkt. Also darum wartet der ganze Kosmos eigentlich, der ganze geistige Kosmos darauf, was tun wir? Oder was unterlassen wir zu tun? Also das heißt, einerseits liegt es an uns, diese Kräfte von ihrer notwendigen Widersacheraufgabe allmählich zu entbinden, das heißt, letztlich sie zu erlösen, und andererseits da Freiheit zu schenken. Also irgendwie liegt viel auf unseren Schultern, in Wahrheit. Und vieles wissen wir natürlich heute noch gar nicht, was alles damit verbunden ist. Weil auch natürlich, was unsere geistige Aufgabe betrifft, das enthüllt sich erst nach und nach hin, weil wir müssen immer erst eine gewisse Entwicklung durchgemacht haben, dann wird auch unser Blick weiter, unser Horizont weiter, wo wir schauen können. Also selbst für große Eingeweihte. Man darf auch nicht glauben, dass jetzt selbst ein großer Eingeweihter wie Steiner, der weiß jetzt alles bis zum Ende der Welt. Niemand weiß das. Es enthüllt sich immer wieder was Neues. Und
da gibt es einen schönen Witz.
Ja.
Da wurde der Steiner von einem alten Mitglied gefragt, oder von jemandem, der da einen Vortrag gehört hat,
ja, ja,
und sehr beeindruckt war. Und er ist dann hinterher zum Steiner gegangen und hat sehr ehrerbietig gefragt: Herr Doktor, können Sie mir jetzt etwas über die letzte Weisheit sagen? Über die letzte. Worauf er gesagt hat: Wenn Sie mir etwas über die vorletzte sagen.
Ja, genau. Das ist der Punkt.
Das hat so eine Doppeldeutigkeit.
Ja, 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 ja. Es ist sehr elegant ausgedrückt, auf jeden Fall. Ja, also wir werden uns vortasten.